Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich wirklich sehr heute auf die Predigt. Heute geht es los mit dieser grossen Predigtreihe über das Leben von Jesus. Und ich muss euch sagen, ich habe die wirklich schon länger auf dem Herzen, mehrere Jahre, wo ich einfach gedacht habe, wow, eine grosse Predigtreihe, über eine lange Zeit, zum richtig eintauchen in das Leben von Jesus, das wäre es. Und ich habe einige Stunden mit Planen in meinem Büro verbracht, habe Einteilungen gemacht, das Dokument wieder gelöscht, Einteilungen gemacht und wieder gelöscht und Einteilungen gemacht, bis ich so ein bisschen zufrieden war. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, ob ich mir und euch das antun soll. Also damit meine ich, so lange Zeit an einem Thema zu sein. Das ist anstrengend. Und das kann verleiden. Doch ich habe meine Zweifel immer wieder niedergerungen, einfach weil ich davon überzeugt bin, dass es sich für uns lohnt. Ich glaube, es lohnt sich wirklich. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, wenn wir jetzt ungefähr ein Jahr intensiv mit dem Leben von Jesus uns auseinandersetzen. Und mit Lohnen meine ich einen geistlichen Gewinn, einen Gewinn an Erkenntnis. Hey, Jesus selber hat dazu etwas gesagt. Und mit diesen Versen möchte ich eigentlich so ein bisschen starten in die Reihe. Jesus hat gesagt, Johannes 14,9, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Und in die gleiche Richtung geht auch Johannes 12,45. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. So, wer Christ ist, und an Gott glaubt, der möchte doch auch mehr über den Gott erfahren. Dass es nicht irgendein Gott ist. Etwas ganz Unbekanntes, etwas Fremdes. Und eben eine grossartige Quelle dazu ist, dass wir uns mit Jesus Christus beschäftigen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Wir können auch so extrem viel ganz direkt von Jesus lernen. Wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er seine Jünger angeführt hat. Oder auch, wie er Beziehung mit seinem Vater gelebt hat. Wir dürfen, ja, wir sollen uns Jesus als Vorbild nehmen in unserem Leben. Und damit wir das auch wirklich können, müssen wir uns mit seinem Leben beschäftigen. Da kommen wir nicht drum herum. Die Jünger, die haben Jesus ja Rabbi genannt. Und vielfach wird Rabbi einfach mit dem Wort Lehrer übersetzt. Aber Rabbi ist viel persönlicher. Rabbi meint mein Lehrer. Das setzt schon eine Beziehung voraus. Das setzt eine Vertrautheit voraus. Und auch du darfst mein Lehrer sein. Mein Lehrer, Rabbi. Die Jünger wollten von Jesus für ihr Leben lehren. Und Jesus hat ganz gezielt in sie investiert. Und ganz wichtig, wir dürfen keine einzelne Sekunde denken, dass Jesus heute nicht mehr unser Lehrer möchte sein. Jesus möchte heute auch unser Lehrer sein. Es ist nur so, dass mit seiner Himmelfahrt der Unterricht von Präsenzunterricht auf Fernunterricht umgestellt worden ist. Das hat geändert. Sprich, wo die Jünger früher direkt mit Jesus um die Häuser ziehen konnten und so ganz vieles von ihm abschauen konnten, eins zu eins gerade, und er sie ja dann auch selber losgeschickt hat, das wieder anzuwenden, können wir das heute nicht. Wir müssen uns heute aufs Studieren von diesen Berichten quasi konzentrieren. Die Jünger konnten mit Jesus reden. Sie waren eben mit ihm unterwegs, sie konnten genau beobachten und alles abschauen. Aber wir können heute mit Jesus beten und so mit ihm reden. Wir können, wie gesagt, von den biblischen Berichten lehren. Und unser Praxisteil, der ist, dass wir mit dem Heiligen Geist leben und uns auch von ihm führen und leiten lassen. Ich habe das mal auf einer Folie aufgezeichnet. Es ist so ein bisschen ein Lerndreieck, habe ich mir überlegt, was die Jünger hatten. Sie konnten mit Jesus reden. Er hat mit ihnen geredet. Dann durften sie ihn beobachten, einfach dabei sein. ganz vieles abschauen. Da passiert so vieles. Und sie dürfen dann auch selber tun. Also Jesus hat sie geschickt. Es ist so ein bisschen ein forciertes Dürfen. Und wir heute, wir haben statt dem Gespräch haben wir das Gebet. Und statt gerade direkt dabei zu sein, haben wir aber die Berichte der Evangelien. Und die dürfen wir studieren, die dürfen wir eintauchen. Und beim Praxisteil haben wir sogar einen Vorteil. Wir dürfen heute schon den Heiligen Geist haben und mit ihm leben und so quasi ja, von uns auch, von ihm auch lernen lassen und von uns, von ihm auch leiten lassen. Ich finde es eine starke Gebetszeit. Ich kann ja mich auch hungrig machen, dass ich wieder mehr von der Bibel lernen will. Oder wenn ich etwas aus einem Bericht lehre, kann das quasi mein Leben noch beeinflussen. Es ist eben ein Lerndreieck. Und die Sachen, die stehen in einem Zusammenhang miteinander. Die beeinflussen einander. Und nur weil wir jetzt quasi in dieser Predigt so ein bisschen den Schwerpunkt unten links, das Lernen von dem Bericht, quasi dort legen wir den Schwerpunkt, heisst das nicht, dass der andere Rest von uns die anderen Lernpunkte nicht auch beeinflusst werden. Alles ist miteinander verknüpft. Und ich glaube, dass wenn wir dort jetzt eintauchen, an diesem Punkt, dann hat das einen Einfluss auch auf unser Gebet und auch einen Einfluss auf unser Leben, wie wir dann unterwegs sind. Und das macht es irgendwie noch spannender, das Ganze. Es ist nicht einfach nur ein Studieren von einem Bericht, sondern wir dürfen schon mit einem Einfluss rechnen, wo es noch darüber aus haben wird. Wenn wir uns intensiv mit dem Leben von Jesus beschäftigen, dann ist das eben nicht nur eine Theorie, sondern wird ganz konkret unser Leben bereichern. Und ich hoffe, ihr merkt immer mehr, dass die Zeit, die hier vor uns liegt, einfach eine riesige Chance ist, uns so mit Jesus Christus zu beschäftigen. Und ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch schon ein bisschen, gespürt, das könnte gut werden. Wenn wir uns also jetzt dann mit diesen Berichten, also da meine ich vor allem auch die vier Evangelien, die ja das Leben von Jesus sehr genau beschreiben, näher befassen, dann müssen wir aber auch noch schnell prüfen, ob die verlässlich sind. Es wäre nicht ideal, wir würden dort jetzt viel Zeit investieren und am Schluss feststellen, ha, die sind leider gar nicht verlässlich gewesen. Das müssen wir auch noch schnell klären. Und ich habe gedacht, wir hören jetzt zum Einstieg einmal noch hören, was einer von den vier Verfassern der Evangelien dazu zu sagen hat. Wir hören und wir werfen gerade noch einen Blick in seine Schreibstube. Wir gehen zum Lukas heim. Vielleicht hat es genau so ausgesehen wie in dem kurzen Video, wo wir jetzt schauen tun, genau, wo wir hier schnell eintauchen dürfen. Hast du das Licht gerade noch ein bisschen
Verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, das aufzuschreiben, was unter uns getan hat, so wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen. Es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist.
Ja, die Technik ist manchmal ärgerlich, es tut mir leid. Ich habe gestern Abend eine Hauptprobe gemacht, heute Morgen noch eines, es hat nie geruckelt. Ich tue euch jetzt aktuell den Link. Man kann nämlich die Videos auf YouTube gratis schauen. Und dann könnt ihr es noch einmal ganz genüsslich ohne Ruckler nachschauen. Ich finde die Videos absolut genial. Die sind vom LUMO-Projekt. Und gibt es auf ganz viele Sprachen. Im Deutschen sind sie gelesen nach Hoffnung für alle. Und es ist so wie, statt nur eine Hörbibel zu lesen, gibt es auch noch gerade etwas auf die Augen. Wenn man so wie in die Zeit hineinversetzt wird. Und ich bin mir sicher, dass ich noch einige Videos zeigen werde. Ich riskiere es wieder. Und wir werden auch Momente erleben, wo es flüssig läuft. Da bin ich überzogen. Jetzt ist es gut, dass ich auch noch vorbereitet habe, dass ich euch den Text noch vorlesen und ihr noch mitlesen könnt. Das machen wir jetzt noch. Verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Mit diesen Sätzen hat Lukas sein Evangelium angefangen. Und wir lesen hier eben zwar keinen Namen vom Verfasser, oder? Lukas steht nie. Aber trotzdem aus dem Hinweis, den er so in seinem ganzen Evangelium streut, wird es dann klar, dass eben Lukas der Verfasser ist von diesem Evangelium. Und speziell ist vielleicht noch, dass Lukas Jesus selber gar nie getroffen hat. Aber er war sehr ergriffen von dem, was er gehört hat, was Jesus gemacht hat. Ja, man weiss nicht so recht, wann Lukas den Bericht überhaupt geschrieben hat. Man geht so davon aus, dass es irgendwie zwischen Jahr 62 und 100 nach Christus war. Das ist nicht ganz einfach zu datieren. Ich persönlich würde es eher näher beim Jahr 62, also früh datieren. Und obwohl das Lukas-Evangelium wahrscheinlich das jüngste von diesen vier Evangelien ist, ist es für uns heute irgendwie besonders wertvoll. Denn der Lukas hat sich Zeit genommen, um das Leben von Jesus ganz gründlich zu recherchieren. Also er hat wirklich Berichte gesammelt. Also was Leute ihm erzählt haben oder was irgendjemand schon niedergeschrieben worden ist, das hat er alles zusammen gesammelt und recherchiert und hat dann sein Evangelium möglichst genau aufgeschrieben. Das war sein Anliegen. Im Vers 3 sagt er ja, dass er alles der Reihe nach aufgeschrieben hat. Genau, und so hat er eben ganz viele Sachen gesammelt und dann quasi die auch chronologisch sortiert, dass es möglichst schon einfach im Ablauf von dem, wie Jesus gelebt hat, entspricht. Und zusammen mit der Apostelgeschichte, die ja auch der Lukas geschrieben hat, hat er so quasi den Anfang vom Christentum für uns heute festgehalten. Und das ist ungeheuer wertvoll, was er da gemacht hat. Und wenn man heute das Leben von Jesus von der Geburt her bis zu seiner Himmelfahrt studieren will, dann ist das Lukas-Evangelium ganz eine grosse Hilfe, dass wir da wirklich eine gute Reihenfolge von allen Ereignissen haben. Es gibt allerdings noch ein Problem. Und das ist Sondergut. Und das ist ein Begriff, den ich vielleicht schnell erklären muss. Gemeint ist nicht Sondermüll, also etwas Schlechtes, etwas Negatives, sondern gut. Und der Name gut sagt schon, es ist etwas Wertvolles, etwas Gutes. Das sind Informationen, die wir in einem Evangelium finden und in den anderen drei nicht. Also als Alleinstellungsmerkmal. Etwas, wo nur einer von diesen vier Schreibern quasi berichtet davon. Und wir finden in jedem von diesen vier Evangelien Sondergut. Jedes hat das. Eben Geschichten und Ereignisse, die immer nur an einem Ort stehen. Und da sowohl eben der Matthäus, der Markus und der Johannes gegenüber vom Lukas Sondergut haben, kann der Bericht vom Lukas nicht komplett vollständig sein. Das erschließt sich ja dann daraus aus. Und die Zusätze der anderen drei Evangelien gilt es jetzt eigentlich am richtigen Ort in den Bericht von Lukas einzuordnen, wenn wir ganz ein genaues Bild wollen, wenn wir quasi keinen Bericht rauslassen wollen, wenn wir da wollen, eben das ganze Leben von Jesus uns vor Augen führen. Und erst wenn die Arbeit gemacht ist, haben wir alle Berichte über Jesus dann chronologisch in eine Reihenfolge gebracht und bekommen so den guten Überblick. Und wiederum gilt selbstverständlich, dass es keine unbestrittene Reihenfolge gibt. Ich staune immer wieder, Theologie ist so eine Wissenschaft, wo man viel darüber streiten kann. Wie es jetzt genau war, wenn es genau war, was die richtige Reihenfolge ist, wie man jetzt das genau muss verstehen. Und da muss ich das einfach erst sagen. Vielleicht 98% sind unbestritten und klar von der Reihenfolge. Und dann gibt es so eine Ecke, wo es nachher einen Verfechter gibt, wo es muss so gewesen sein. Und es gibt Verfechter, nein, es war andersrum gewesen. Und der Dritte sagt, ich habe noch eine Idee. Und so ist das manchmal. Aber wir folgen jetzt einfach in einer Reihenfolge, so im Wissen, wo der ganz grosse Teil stimmt. Und beim Rest nehmen wir es einfach an, dass halt auch noch immer noch eine andere Meinung vertreten sein. Wir werden auf jeden Fall, so in dieser Predigtreihe, im Bericht vom Lukas folgen. Eben, das bietet sich an, dem Lukas-Bericht zu folgen. Aber wir ziehen immer, wo notwendig, noch das Sondergut der anderen Evangelien dazu, so dass wir möglichst ein vollständiges Bild bekommen. Und nächste Woche, wenn ich quasi dann weitermache in der Reihe, dann kommt schon ein bisschen Sondergut. Dann machen wir schon den ersten Abstecher zum Johannes. Der hat nämlich ganz vieles noch berichtet über die Adventszeit, wo der Lukas sehr kompakt oder kurz ist. Kommen wir noch einmal zu unseren vier Versen hier zurück. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, wer der Theophilus ist, der hier genannt worden ist. Es gibt Leute, die sagen, es ist eine Einzelperson. Es gibt sogar Ausleger, die wissen, welche Person gemeint sein könnte. Und es gibt Ausleger, die sagen, ja, es ist einfach an alle Interessierten, an alle Christen geschrieben. So als Stellvertreter. Wir wissen es nicht richtig. Viel wichtiger finde ich eigentlich das Qualitätsversprechen im Vers 4. Ich glaube, das ist gut, dass wir das anschauen. Dort schreibt der Lukas, so wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Und der Lukas war wahrscheinlich Arzt und hat gelernt, ganz genau, ja, wissenschaftlich zu arbeiten. Und der Ansatz von der Genauigkeit, der gilt eben auch für seine beiden Bücher, eben das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Sein Bericht soll möglichst genau sein. Und das war wirklich sein Motto. Er hat nichts Unbequemes weggelassen. Und er hat aber auch nichts Beschönigendes hinzugefügt. Er hat einfach versucht, nüchtern aufzuschreiben, was da wirklich passiert ist. Ich habe so überlegt, das Lukas-Evangelium ist kein Hochglanzprospekt, um die gute Nachricht uns anzupreisen oder irgendwie zu verkaufen. Nein, es ist eher so der nüchterne Bericht von einem Chronist, der aber weiss, hey, der Inhalt, den mag den schon zu überzeugen. Ich muss es gar nicht irgendwie noch besonders eben ausschnörkeln oder so. Der Inhalt, der ist eigentlich ein Dynamit. Das kommt schon gut. Ja, und tatsächlich dürfen wir die vier Evangelien als wahre Berichte anschauen. Und das dürfen wir wissen, weil sie sich mit vielen außerbiblischen Berichten decken. Gerade im Römischen Reich ist so vieles aufgeschrieben worden. Fast alles, was in einer Provinz noch einmal passiert worden ist, ist niedergeschrieben worden, ist dokumentiert worden. Und wenn man die Dokumente heute beizieht und vergleicht mit den biblischen Berichten, eben mit den Evangelien, dann sieht man, hey, das hat Hände und Füße. Da gibt es Quellen, die außerbiblisch sind, die das bestätigen. Das ist das eine, warum wir sicher sein dürfen, dass die Berichte wahr sind. Aber ich finde auch anhand der Bibel selber, können wir die Echtheit der Evangelien schon ziemlich gut überprüfen. Ich habe euch wieder mal ein Bild von einem Baum mitgebracht. Ich mag mich erinnern, dass das nicht das erste Bild von einem Baum ist. Und ich habe euch rasch noch kurz drei Bestandteile von diesem Baum schon angeschrieben. So ein Baum besteht aus einem Wurzelwerk, aus einem Stamm und aus der Baumkrone. Soweit ist klar, oder? Und das Bild lässt sich eben auch wunderbar auf die Bibel anwenden. Die Wurzeln ist dabei quasi das Alte Testament mit seinen Verheißungen und Prophetien, wo alle schon auf den Messias zulaufen, wo alle schon über den Messias sind. Und der Stamm ist dann so die vier Evangelien. Und die Baumkronen sind die neutestamentlichen Briefe und auch die Offenbarung. Und man sieht so ganz schön auf dem Bild, alle Wurzeln münden in dem Stamm inne. Alle Wurzeln kommen am gleichen Ort zusammen. Und alle Äste gehen wieder aus dem Stamm raus und verzweigen sich von dort her wieder. Und so ist es eben auch mit allen Erzählsträngen in der Bibel. Alles im Alten Testament läuft auf Jesus, den Messias, hin. Beim Kreuz kommen all die Erzählstränge, all die verschiedenen Geschichten kommen beim Kreuz wieder zusammen. Ja, wirklich, das Kreuz, quasi der gekreuzigte Messias, der ist der Mittelpunkt der Bibel. Und von dort her verzweigt es wieder. Von dort her verzweigen die Berichte wieder. Und weil jetzt all die Berichte und Prophetien aus dem Alten Testament mit den Berichten aus den Evangelien und dem neutestamentlichen Brief zusammenpassen, weil das Bild ein einheitliches Bild gibt, weil das sich auch nicht widersprechen tut, dürfen wir hier die Worte der Bibel erkennen. Ich sage Ihnen so, dass eine Verheißung eintritt, das kann noch sein. Dass zwei Verheißungen oder drei eintreten, das kann ja auch noch sein. Aber es sind ja weit über 100 Verheißungen. Und teilweise sehr eindrückliche Verheißungen. Auch Verheißungen, die unglaublich tönen für den Leser. Und sie sind alle eingetroffen. Und das bestätigt die Echtheit von diesem Bericht. Ja, vielleicht ist es für dich ja eh schon lange klar, dass die Bibel wahr ist. Dann muss ich dich ja gar nicht überzeugen eigentlich. Aber vielleicht hilft dir so ein bisschen die Argumentation, wenn du mit einem Gespräch mit jemandem bist, wo die Person sagt, ja, aber die Bibel, das ist eh alles nur ein Märchenbuch und erfunden. Oder vielleicht hast du ab und zu ja auch Zweifel. Und dann ist es doch gut zu wissen, dass die Bibel und besonders die vier Evangelien mit ganz vielen Berichten außerhalb der Bibel, aber auch durch die Bibel selber, wirklich sich also belegbar sind. Dass das die Wahrheit ist. Und ich finde es noch gut, dass wir heute so ein bisschen wieder den Boden legen, wenn wir jetzt dann in das Leben von Jesus eintauchen und dort immer wieder die Evangelien lesen. Die sind wahr. Ab und zu lesen wir in der Evangelie ja einen Bericht, wo wir finden, das ist ja unglaublich. Kann denn das wahr sein? Und dann dürfen wir uns daran erinnern, ja, das ist wahr. Selbst wenn es für mich jetzt in dem Moment unwahrscheinlich tönt, aber es ist wahr. Wie hat der Lukas so schön gesagt im Vers 4? So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Und das hoffe ich auch für uns, dass wir das in dieser Reihe feststellen dürfen. Alles ist zuverlässig und wahr, was wir dann hier entdecken werden. Ja, und damit ist wirklich so ein bisschen der Boden gelegt. Wir gehen chronologisch durch das Leben von Jesus. Und das passt natürlich, dass wir mit der Geburt anfangen, oder? Schon rein jetzt in die Adventszeit. Und nachher gehen wir wirklich durch die einzelnen Lebensstadien, einfach von Jesus Christus. Und Lukas Evangelium wird unser Wegweiser sein und wir werden immer wieder ergänzen, was es zu ergänzen gibt, eben Stichwort Sondergut. Und wenn wir dann so durch das Leben durchgehen von Jesus, dann möchte ich heute schon verraten, dass wir so wie 5 Phasen sehen in dem Leben von Jesus. Da tue ich später nicht mehr gross darüber reden, aber ihr denkt, heute möchte ich es euch mal vorstellen, dass ihr das einmal wie gehört habt oder mitbekommen habt. 2 Phasen sind noch ganz eng verknüpft, aber es sind 5. Und ich möchte euch das auch schnell hier zeigen. Es startet alles mit der Geburt von Jesus. Und jetzt stutzt ihr vielleicht, dass da steht ca. 4 vor Christus. Das ist tatsächlich so, dass eigentlich, als man herausgefunden hat, das Jahr 0 ist nicht unbedingt das Geburtsjahr von Jesus. Da hat es irgendwie noch 1-2 Ungenauigkeiten beim Zählen gegeben, wo sich der neue Kalender da etabliert hat. Es muss Jahr 4 oder, es gibt sogar auch da wieder die Meinung, das Jahr 5 vor Christus gewesen, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Aber das ist gar nicht entscheidend. Dann fängt einfach so die erste Phase an. Das ist die Phase der Vorbereitung. Und die geht ungefähr 30 Jahre. Also eigentlich eine sehr lange Zeitspanne, wo einfach Jesus sich vorbereitet und vorbereitet wird. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Gott wird als Mensch geboren, er kommt auf die Welt. Und er läuft 30 Jahre einfach einmal quasi als Mensch durch das Leben. Mit allen Problemen. Er lernt alles kennen, alle Herausforderungen, alle Mühe und alle Krämpfe, die das Leben hat. Das bereitet ihn auch sicher ganz fest vor. Und dann in der zweiten Phase, die fängt an mit der Taufe, ungefähr im Jahr 26 nach Christus. Die dauert nur ungefähr 20 Monate, wenn ich das so zusammenfasse, 18 bis 21. Und dort legt jetzt Jesus die Grundlage für alles, was noch kommen wird. Und dann kommt die Phase 3 und 4, quasi Training und Ausbreitung. Die startet mit der Berufung der vier Fischer. Das Training, das bezieht sich stark auf die Jünger von Jesus. Ein halbes bis dreiviertel Jahr. He? Eigentlich eine relativ kurze, kompakte Zeit. Und dann als letzte und fünfte Phase, rund 15 Monate vor seinem Tod und seiner Himmelfahrt, quasi noch die Phase der Multiplikation an. In dieser Zeit breitet Jesus seine Jünger auf die Zeit vor, wo er nicht mehr mitten unter ihnen wird sein. Und das ist eine ganz wichtige Zeit. Jesus weiß schon, was passieren wird. Und er möchte die Jünger vorbereiten, dass die gewappnet sind, dass die frohe Botschaft weitergeben können. Dass die Revolution, oder? Er hat eine Revolution ausgelöst, dass die weiterläuft, dass die ganze Welt und alle Menschen erreichen tut. Und in dieser einfachen Aufstellung können wir sehen, dass Jesus eben sich relativ lang auf seinen Dienst vorbereitet. Es zeigt aber auch, dass Jesus nicht einfach von sich aus aktiv geworden ist, sondern dass er wirklich abgewartet hat, bis der Vater sagt, jetzt geht's los. Ich bin sicher, das hat ab und zu auch ein bisschen kribbelt. Vater, jetzt bin ich schon 20 Jahre auf dieser Welt. Wann kann ich starten, für das du mich geschickt hast? Ich glaube, wenn Jesus ganz Mensch war, hat er manchmal auch ein bisschen Ungeduld wahrscheinlich auch gezwickt. Aber er hat mir gewartet. Denn, wenn der Vater gesagt hat, jetzt geht's los. Es zeigt sich eben auch, das ist so ein bisschen, dass er lang vorbereitet worden ist, aber dass er konnte warten, bis es wirklich dran war. Und ebenfalls spannend ist zu sehen, dass die Jünger nur ca. 2 Jahre mit Jesus unterwegs waren. Und in dieser Zeit sind sie von ihm berufen, von ihm ausgebildet und dann auch vorbereitet worden auf die Zeit, wenn er nicht mehr mit ihnen unterwegs ist. Und ich weiß nicht, ob es euch so dabei geht, aber ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass ich für eine Aufgabe noch nicht bereit bin. Gerade wenn ein Gott mir irgendeine Aufgabe anvertraut, denke ich so, ja, aber das kann ich doch noch nicht. Wäre es nicht gescheiter, du würdest jemanden nehmen, der schon länger im Glauben ist? Wäre es nicht gescheiter, du würdest irgendjemanden nehmen, der das besser kann? Und ich finde jetzt hier zusammen sehr schön, dass es nicht unbedingt auf die Länge der Ausbildung drauf ankommt, sondern vielmehr auch, wie intensiv die Ausbildung war. Oder anders gesagt, du kannst schon viele Jahrzehnte Christ sein, wenn du dich aber Jesus nicht zur Verfügung stellst und ihn einfach wirklich so als Rabbi lässt in dein Leben reden und auch lässt dein Leben auf den Kopf stellen und lässt verändern, dann wirst du vielleicht in diesen vielen Jahrzehnten gar noch nicht so viel gelernt haben, wo du mit Jesus unterwegs bist. Oder wieder andersrum gesagt, du kannst erst wenige Jahre mit Jesus unterwegs sein und trotzdem schon ganz, ganz viel von ihm gelernt haben. Einfach, weil du immer seine Nähe suchst und weil du belehrbar bist. Weil du sagst, Jesus, du darfst mich belehren. Jesus, du darfst eingreifen. Jesus, du darfst mein Herz verändern. Du darfst mich führen und leiten. Und ganz egal, wie du bisher unterwegs gewesen bist, was gewesen ist ja gewesen, können wir sagen. Mein Wunsch ist, dass du dich jetzt in diesem Jahr so ein bisschen aufmachst und sagst, Jesus, du darfst mein Rabbi sein, mein Lehrer. Und ich wünsche mir, dass du jetzt schaffst. Das ist so mein Wunsch, dass wir mit dieser Herzenshaltung in das Jahr gehen und sagen, wir wollen nicht nur einfach unser Wissen erweitern, wie Jesus gelebt hat, sondern wir wollen wirklich einfach Jesus als Recht einräumen, dass er unser Rabbi sein darf und dass er uns schaffen darf, dass er uns Sachen lehren darf, dass wir da wirklich tiefer eintauchen dürfen. Ich glaube, es geht darum, einfach noch einmal neu so die Bereitschaft auszusprechen, ich öffne mein Herz dir, Jesus, ich öffne mein Herz dir. Ich glaube, dort, wo die Herzen offen sind, dort kann er ganz gut und ganz fest wirken, schaffen, verändern. Und so dürfen wir ihm ähnlicher werden und wirklich auch zugerüstet werden für das, was er ja möchte, dass wir tun auf dieser Welt. Und für den Wunsch, den ich hier habe und den ihr hoffentlich mit mir teilen, möchte ich jetzt auch beten. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns begegnest, immer wieder. Ganz besonders aber jetzt auch, wenn wir uns so auf dein Leben konzentrieren. Schenk du uns neue Erkenntnis, schenk du uns neue Eindrücke, komm du uns näher. Und Herr, wir wollen unser Herz dir öffnen. Ich lade dich jetzt ein, dass du sagst, Herr, ich mache mein Herz auf für dich. Herr, bin du unser Rabbi, bin du mein Lehrer. Ich möchte mit dir unterwegs sein und nicht nur einfach mein Hirn füttern mit Infos Jesus, sondern ich möchte in deine Schule kommen. Ich möchte von diesen Berichten lernen. Ich möchte mein Herz öffnen, ich lade dich ein, mich zu verändern. Ich möchte dir ähnlicher werden. Zugerüstet sein für den Auftrag, den wir haben in dieser Welt. Jesus, um das bitten wir dich. Wir kommen als Gemeinde zusammen und tragen diese Bitte auch jetzt vor dich. Und ich bin so gespannt, was da passieren darf, wenn wir das Gebet so zu dir bringen. Jesus, wir loben und preisen dich, dass wir das überhaupt einfach dürfen, hier zusammenkommen. Und das dürfen zu dir tragen, der Wunsch. Überrasch du uns. Amen. Das sind meine Gedanken zum Start dieser Reihe. Und nächste Woche legen wir los mit dem Johannesevangelium, dort, dem Ausschnitt. Und ich hoffe, ihr seid jetzt auch ein bisschen kribbelig und ein bisschen gespannt, was da noch so passieren kann. Und zwar nicht bei den anderen, sondern kribbelig, was bei mir passieren kann, dass ihr hoffentlich mit dem euch freuen auf die Reihe. Wir dürfen jetzt ein Instrumentallied hören und nachher nehmen wir das Abendmahl.